Genau, also nochmal, 1. Korinther 15, 3 bis 8 und 12 bis 22. Denn ich habe euch zuerst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er den Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüder auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er den Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber vor allem erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Weiter mit Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Denn wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kam auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Bis dahin der Text.
Ja, ihr Lieben, ob Christus auferstanden ist, das klären wir heute. Ich bin sicher, dass wir am Ende sehen werden, dass er tatsächlich auferstanden ist. Nun, ich frage mich allerdings manchmal, wo sind Menschen, die bezeugen, dass sie Christus angehören, dass sie gläubige, wiedergeborene Christen sind und dass sie heute an einem der ganz besonderen Gedenktage nicht in der Gemeinschaft der Heiligen sind, nicht in der Verkündigung sind. Ich frage mich, wo diese Geschwister sind. Ich habe verschiedene, ich will jetzt nicht sagen Ausreden gehört, man möge mir bitte verzeihen. Ich habe verschiedene Gründe gehört. Man ist gemütlich mit Freunden beisammen zum, keine Ahnung, Frühstücken oder Brunchen oder was auch immer. Ich habe andere, man war ja vielleicht Karfreitag schon in der Kirche, dann gönnt man sich heute auch mal eine Auszeit. Und wisst ihr, es ist doch traurig, wenn wir sagen, dass wir Gottes Kinder sind und an den höchsten Feiertagen der evangelikalen Christen nicht in der Gemeinschaft der Heiligen sind, nicht in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes unter seinem Wort sind, um Gott zu loben, ihn zu preisen, ihm zu danken. Und ich finde das sehr, sehr schade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bedauere diese Menschen. Ich bedauere das. Aber das lag mir einfach so auf dem Herzen. Ich wollte es nur einmal sagen, nicht um jemanden zu verurteilen. Das steht mir doch gar nicht zu. Sondern einfach auch, um zu appellieren und zu sagen, wo stehst du in Christus, wenn du dich Gottes Kind nennst, wenn du Gläubiger nennst? Warum bist du dann nicht in der Gemeinde? Es geht nicht darum, in der Bibelgemeinde Hamburg zu sein. In der Versammlung überhaupt. Aber das kannst nur du dir beantworten, warum du nicht wirklich hier bist. Und ob das, was du vorgibst, warum du nicht hier bist, ob das vor Gott wirklich zu rechtfertigen ist. Es sei denn wirklich, du bist krank. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber alles andere ist nur schwer zu rechtfertigen vor dem Herrn. Nun, Ich habe die Predigt überschrieben, Auferstehung Christi. Ist es die Wahrheit oder ist es doch eine Erfindung der Christen, weil sie es gern glauben wollten? Und vielleicht vorab möchte ich dich fragen, kennst du das auch, so eine Müdigkeit? Und ich meine nicht so sehr eine körperliche Müdigkeit, wie vielleicht bei einigen heute Morgen. Na, wir konnten ja eine Stunde weniger schlafen. Diese Müdigkeit meine ich nicht. Oder auch nicht die Müdigkeit, wie wir sie vielleicht nach einem sehr ausgefüllten und anstrengenden Arbeitstag hatten, sondern ich spreche vielmehr von einer inneren Müdigkeit, von einer so einer Art Verzagtheit, die uns auch als treue Christusgläubige aus verschiedenen Gründen, kann es uns erwischen, kann es uns befallen. Ich meine da so Momente und Situationen, vielleicht sogar Phasen oder kleine Abschnitte des Lebens, wo unser Vertrauen auf den Herrn, wo unsere Geduld auf sein Eingreifen und wo vielleicht auch unsere Leidensbereitschaft uns einfach in tiefer Weise bedrücken. Wir kommen damit nur schwer klar. Wenn es so ist, dass Schwierigkeiten hier auf dieser Welt, wenn sie Überhand nehmen wollen, wenn Kummer und Sorgen uns förmlich erdrücken, ich kenne das, wir alle kennen das Wort auch. Alle eure Sorge werft auf ihn. Und der Herr möchte ja auch, dass wir das tun. Aber wenn wir ehrlich sind, es gelingt uns ja nicht immer. Und dann kann es schon zu einer Schwierigkeit, zu einer wirklichen Last werden. Oder auch sowas, wenn die Nöte des Alters eigentlich täglich zunehmen, dann können wir uns doch unsagbar müde fühlen oder nicht. Aber glaubt mir, ihr Lieben, es ist dann umso wichtiger, wohin und worauf wir unsere Augen richten. Es ist wichtig, worauf wir unser Herz ausrichten. Und da ist es wichtig, dass wir auf unseren Herrn, auf Christus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen schauen. Und deswegen ist es so wichtig, Paulus betont es auch im Bibeltext, es ist eine Kraft, die Auferstehung hat eine Kraft, es geht eine Kraft von der Auferstehung aus. Nämlich auch zu wissen, egal welche schwierige Phase du vielleicht auch durchmachst, egal wie müde du vielleicht auch bist, egal wie verzagt du vielleicht auch bist, es hat ein Ende. Und wenn das Ende da ist, in der Form, dass Christus seine Gemeinde holt, entrückt, oder er dein Leben vollendet, dann ist für dich diese Kraft der Auferstehung, die wird dann für dich zur Wahrheit, du erlebst es dann, aber schon zu wissen, dass es so ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es für die Kinder Gottes nur das Hinübergehen in die himmlische Heimat ist, das gibt uns eine Kraft. Zu wissen, alles, was uns hier widerfährt, das hat ein Ende. Und dann ist es nicht aus, sondern dann geht es erst los. Ist das nicht herrlich? Das ist eine Kraft. Und ich hoffe, dass es schon eine Kraft ist, die in deinem Herzen wirkt. Denn wenn nicht, bist du zu bedauern. Nun, die erste Strophe des Liedes, was wir eben gesungen haben, so der erste Satz, da habe ich erst ein bisschen gezuckt, weil da steht so, es könnte so den Eindruck vermitteln, mit dem Tode ist erstmal alles aus. Das stimmt nicht. Sondern was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Auf keinen Fall ist er tot. Sondern die Seele verlässt den Körper und sie geht auch jetzt schon erst einmal an einen Ort. Die Seelen derer, die nicht an Christus glauben, die nicht das stellvertretende Opfer Christi von Karfreitag für sich in Anspruch nehmen, sind im Hades, das heißt im Reich der Toten. Wirklich nicht schön. Die Bibel macht da klare Ausdrücke, erklärt uns das ganz klar. Auf der anderen Seite sind die in Christus Entschlafenen, die Seelen. Die sind bereits an einem Ort, wir könnten ihn vergleichen, Paradies sage ich immer ungern, weil zum Beispiel auch der Islam über das Paradies spricht, aber das ist ein ganz anderes Paradies als das Paradies, was die Bibel uns beschreibt. Deswegen sage ich immer gerne an den Ort, der ähnlich ist dem Ursprungsort bei der Erschaffung, dem Garten Eden. Da sind schon einmal die Gläubigen und Sie warten, nicht däumchendrehend, sondern sie warten, bis die Zeit erfüllt ist und der Herr kommt, um seine Gemeinde zu entrücken, damit wir wieder vereint sind mit ihm. Das passiert erst einmal nach dem Tod. Und dann am Ende der Tage oder auch nachdem die Gemeinde entrückt ist, dann haben wir ja im Thessalonicher Brief die klare Abfolge, wie das passiert. Zuerst werden die in Christus Entschlafenen auferstehen in einem Atom, das heißt in einem einzigen Augenblick. Sie haben dann einen Auferstehungsleib. Auch da macht die Bibel, wir wissen zwar nicht alles, aber wir wissen genug, dass die Seele des Menschen nicht wie ein Geist, ein Nebelschwade ist, der schwabbert, sondern es hat eine Materie, der Auferstehungsleib. Und dann werden die, die wir noch da sind und leben, mit den in Christus Entschlafenen, die zuerst auferstanden sind, dem Herrn entgegengerückt in die Wolken. Das heißt, Christus wird in diesem Fall nicht die Erde berühren. Er wird noch nicht auf dem Ölberg seinen Fuß setzen, sondern die Gemeinde wird ihm entgegengerückt. Wir wie er in Wolken. Herrlich, wunderbar. Und wenn Christus dann wiederkommt, um die Welt zu richten, dann werden auch die anderen, die nicht Christusgläubigen, auferstehen. Auch sie werden auferstehen, nur sie müssen dann den Gang in die ewige Verdammnis, in die Hölle antreten. Und das ist nicht gut. Und da will wirklich keiner hin. Auch wenn die Menschen noch so sehr lästern und sich lustig darüber machen, da wollen sie nicht hin. Und Matze sagte das auch in seiner Predigt, der Mensch hat diese Gewissheit über die Ewigkeit, diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, die hat Gott jedem Menschen ins Herz gelegt. Und magst du noch ein so großer Atheist sein oder ein Gottesleugner, du weißt, dass mit dem Tode nicht alles aus ist. Nun, es ist so wichtig, auf Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, zu blicken. Den Auferstandenen, den Allmächtigen, den Allwissenden und den Allgegenwärtigen Herrn. Den Teil der Dreieinigkeit und unseren Heiland, unseren Erlöser. Er ist wahrhaftig auferstanden und wir werden ebenfalls wahrhaftig auferstehen. Die Frage ist, lebst du bereits aus dieser Gewissheit heraus? Wenn das Alte vergangen ist, sagt uns die Schrift, dann wird dieses Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen. Dann haben wir das Ziel erreicht und wir sind bei Christus in Ewigkeit. Und noch einmal, die Bibel zeigt uns das auch ganz klar. Es wird dort keine Not sein, es wird dort keine Krankheit sein. Auch Gebrechen haben aufgehört. Es gibt keine Schwäche mehr, es gibt keine Tränen mehr. Ist das nicht eine herrliche Zukunft, die die Kinder Gottes erwartet? Aber ich möchte unsere Aufmerksamkeit noch einmal in ganz besonderer Weise auf die ersten beiden Verse unseres Textes richten. Christus ist gestorben und auferstanden. Wonach? Nach eines Menschenwort? Nein, sondern wir haben gelesen, nach den Schriften. Wollen wir das noch einmal, könnt ihr das noch einmal auf den Predigttext noch einmal reinmachen? Schaut mal. Wir hatten das doch eben. Okay, nochmal. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe, schreibt Paulus, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Also nicht nach irgendwelchen Hirngespinsten oder vagen Aussagen, sondern nach den Schriften. Und dann weiter. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Nicht wieder, weil irgendeiner da gesagt hat, nach den Schriften. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was bedeutet das, dass er nach den Schriften, dass das geschehen ist? Es bedeutet, dass das, was wir mit Christus an Karfreitag und heute am Auferstehungsmorgen geschah, bereits vor vielen tausend Jahren angekündigt wurde und auch in verschiedenen Büchern des Alten Testamentes ganz konkret beschrieben wurde. Im Alten Testament kommt das Wort Auferstehung direkt, nur sehr selten vor. Und mir persönlich ist dazu ganz konkret eine ganz besondere Stelle eingefallen. Und zwar, wenn wir einmal Daniel lesen, Daniel 12, 2 bis 13. Auch ein wunderbarer Text dazu. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach und Schande. Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist auch eine ganz besondere Verheißung für alle Gotteskinder, die anderen von dem Herrn Jesus erzählen, die andere Menschen in die Nähe Gottes bringen. Und wenn sie zum Glauben kommen, dann hat das eine besondere Belohnung, auch einen besonderen Glanz. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Wir sehen also auch, wenn du Erkenntnis willst, sollst du forschen im Wort Gottes. Und das, was Daniel noch verborgen blieb, haben wir heute durch die Aufklärung des Heiligen Geistes erfahren, ihr Lieben. Für uns sind das keine Geheimnisse mehr, die für Daniel noch zum Teil ein Geheimnis waren. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke Hand zum Himmel erhob und bei dem schwor, das heißt unter Eid: Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Na, hier kommen wir wieder sehr auch Eschatologie, die Lehre von den letzten Zeiten. Hier geht es um 3,5 Jahre, möchte ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das ist wirklich ein prophetischer Blick, wirklich auf das Ende, auf Israel bezogen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich: Mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach: Geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Wir durften verstehen, was das bedeutet. Viele sollen gesichtet, versteht ihr, wir kommen auch in eine Zeit hinein, in der wir jetzt schon leben. Gott wird seine Tenne fegen. Und desto schwieriger es wird, in einer klaren Christusnachfolge zu bleiben, desto sehr wird sich zeigen, wer ist wirklich christusgläubig und wiedergeboren und wer nicht. Und ich kann deswegen manchmal schwer Brüder verstehen, wie gesagt, ich stelle das jetzt mal erstmal nicht in Frage oder stelle sie als Irrelehrer dar, aber ich kann es selber schwer verstehen, die immer noch meinen, es wird hier eine mörderisch große Erweckung über die Erde gehen. Ich sehe eher, dass die Gemeinde Gottes gesichtet wird, wie hier steht, dass die wahrhaft Gläubigen geprüft werden, ihr Glaube auf den Prüfstand gestellt wird, ob er auch echt ist. Das musst auch du dich immer wieder fragen, ist dein Glaube echt oder ist er nicht echt? Ich kann das nicht sehen. Menschen können gute Schauspieler sein, aber du siehst es und der Geist Gottes wird es dir sagen und zeigen. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Das ist manchmal auch Zeit der Not, der Anfechtung, der Schwierigkeiten. Das ist Reinigung, ihr Lieben, Läuterung, wie das Gold im Schmelzofen. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Versteht ihr, die Menschen, die vielleicht ihr ganzes Leben zur Gemeinde gegangen sind, aber nicht wiedergeboren sind, die verstehen die Tiefe des Wortes bis zum Ende nicht. Aber wenn du wahrhaftig gläubig bist und Gottes Geist hast, wird Gott es dir schenken, dass du Stück für Stück mehr erkennst und dadurch tiefer an Christus gebunden wirst. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, lasse ich jetzt auch mal so stehen. Vers 12, wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Zeiten. Hier haben wir das Wort Auferstehen im Alten Testament. Also schon hier im Buch Daniel sehen wir von der Auferstehung, dass es eine Auferstehung gibt und dass Daniel durch seinen Glauben an dieser Auferstehung teilhaben wird. Aber auch bereits viel früher ist, wie gesagt, man kann jetzt immer sagen, ich glaube es, oder man sagt, wisch ich vom Tisch und will es nicht glauben. Dann könnte Jesus Christus jetzt auch persönlich hier stehen, dann würdest du es auch nicht glauben. Das ist nämlich der springende Punkt. Viel früher ist indirekt von der Auferstehung die Rede davon, dass Gott zum Beispiel nicht ein Gott von Toten ist, sondern von Lebenden. Wenn wir uns einmal schauen, 2. Mose 3, 6, und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Schon hier sehen wir, Gott ist ein Gott von Lebenden. Abraham, Isaak und Jakob. Er ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und wir lesen über den Herrn, über den Messias selbst, auch in den Psalmen, dass er zum Beispiel die Verwesung nicht sehen wird. Schaut mal, Psalm 16, 8 bis 11. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, leibliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Versteht ihr? Schon hier ist Christus, wird die Verwesung nicht sehen. Er ist auferstanden, er lebt, aber auch hier. Zur Rechten ist er ewiglich. Wir wissen doch auch im Glaubensbekenntnis, von wo kommt Christus? Wo ist Christus? An der rechten Seite des Herrn. Wir sehen es auch selber, als Stephanus den Himmel geöffnet sieht. Wo sieht er Christus? An der rechten Seite des Thrones Gottes. Also ganz klar, wenn die Schriften bestätigen sich. Aber wie gesagt, ich kann es vom Tisch wischen und sagen, ach, ist doch alles Humbug, oder ich lasse mich überzeugen von der Wahrheit. Was ist wirklich? Ich kann die Menschen nicht begreifen, dass sie sagen, okay, das ist wirklich alles wahr, dann danke ich dafür. Nein, sondern sie wehren sich dagegen und wollen es nicht glauben. Steht hier, in der Welt ist es, aber ich mache da noch mal ein Stück weiter. Hiob wusste von einem Erlöser, der nicht tot ist, sondern lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich auch über den Staub erheben. Ein Hiob wusste schon, dass er Erlösung braucht, obwohl von Hiob gesagt ist, zu seiner Zeit war kein Mensch, der so gottesfürchtig war wie Hiob. Nicht, dass er perfekt war. Wir wissen das. Hiob war nicht perfekt, aber gottesfürchtig. Wie Hiob zu der Zeit. Gott stellt ihm selber das Zeugnis aus. Aber selbst er wusste, dass er einen Erlöser braucht. Und er wusste, dass dieser Erlöser lebt. Der stirbt nicht. Dieser Erlöser lebt. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Was für eine prophetische Sicht. Was hat Gott ihm hier aufgegeben, als ewiges Zeugnis auch für seine Gemeinde auszusprechen? Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Ein Hiob, viele tausend Jahre davor. Und die weitere Schilderung von Paulus unterstreicht dann auch noch einmal ganz konkret die absolute Glaubwürdigkeit und Tatsache der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Paulus berichtet davon, dass der Herr Petrus, also wir haben gelesen Kephas, Petrus, dass er den anderen Aposteln und dann sogar 500 Brüdern, die in einer Versammlung zusammen waren, nun kann einer sagen, 500 ist vielleicht auch eine Metapher, diese Zahl. Nein, ist sie nicht. Denn die Zahl wird bestätigt, indem gesagt wird, die 500 Brüder, die zusammen waren, und dann heißt es, von denen die meisten noch am Leben sind. Einige sind entschlafen, aber die meisten leben noch. Das heißt, diese Zahl wird bestätigt. 500 Brüder auf einmal ist er erschienen. Und auch Jakobus ist der Herr persönlich erschienen. Es ist nicht ganz klar, um welchen Jakobus es ging. Es könnte der leibliche Halbbruder des Herrn gewesen sein, wie auch einer der beiden Zebedäus-Söhne oder ein weiterer Apostel mit dem Zunamen Jakobus. Und zuletzt betont Paulus, ist der Herr dann auch ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Nun fragen einige vielleicht, vielleicht weniger ihr, aber auch andere. Wir müssen immer gucken, Menschen, die Gottesleugner sind, teilweise kennen sie die Schrift. Es ist ja immer so schön, auch wenn Menschen wissen, wie Christen sich verhalten müssen, oder? Na, wenn du irgendetwas tust, was eines Gotteskindes, sage ich mal, unwürdig ist, sagen sie, was? Darf dann ein Christ das? Das wissen sie sehr genau. Ja, das wissen sie sehr genau. Aber nun fragen sich vielleicht einige, warum die Frauen wie Maria oder auch Maria Magdalena hier nicht genannt wurden. Aber das ist wirklich schnell aufgeklärt, ihr Lieben. Und zwar ganz konkret, nicht aus den Fingern gesogen, sondern ganz konkret ist das aufzuklären. Frauen wurden bei den Juden wenig und eigentlich überhaupt nicht als Zeugen anerkannt. Deswegen sind sie in diesem Bericht des Apostels, der ja zuerst einmal den Juden galt, überhaupt nicht erwähnt. Und die Frauen, die waren schon da, ganz sicher. Das bezeugen uns ja auch die Evangelien. Und wenn ich dann immer höre, dass sie sagen, ja, aber zuerst war ein Engel da und der nächste hat dann zwei Engel gesehen, das widerspricht sich doch. Sie ziehen nicht mal in Erwägung, dass Augenblicke sich verändern. Und wenn ich jetzt zum leeren Grab gehe und sehe, das Grab ist leer, da sitzt ja ein Engel und geh raus. Jetzt kommt der Nächste und sagt, das Grab ist leer, da sitzen ja jetzt zwei Engel. Und schon ist das erklärt. Und das ist nicht aus den Fingern gesungen, das ist einfach in kurzen, aufeinanderfolgenden Augenblicken verändert sich die Situation. Das ist kein Widerspruch, sondern für mich macht das die Bibel sogar authentisch, dass sie das nicht verschweigt, dass sie sagt, der eine hat einen Engel gesehen, der nächste zwei. Warum soll das deswegen eine Lüge sein? Das ist, weil sie der Lüge glauben wollen. Das ist der Punkt. Nun, wir wollen das doch einmal ganz ehrlich und nüchtern betrachten, liebe Geschwister, und vielleicht auch die Gottesleugner und Atheisten an den Bildschirmen, vielleicht auch hier, das zweifle ich jetzt mal an, aber an den Bildschirmen. Schon die Schilderung, die klare Schilderung des Apostels, hört sich das wirklich wie eine große Lüge an? Überhaupt gar nicht. Ich sage euch noch was. Mittlerweile auch die Wissenschaft. Die Wissenschaft, und zwar, das sind Menschen, die sind nicht gottesgläubig, die sind nicht gottgläubig, aber es sind wirklich Wissenschaftler. Und die fangen an, klar und deutlich darüber zu sprechen, dass sie sagen, wenn sie die Evolutionstheorie mit ihren riesengroßen Lücken betrachten und dann den Schöpfungsbericht betrachten, der kurz und knackig, aber in klaren abfolgenden Schritten geschildert ist, dann sagen diese Wissenschaftler, nicht alle, aber wirklich schon einige jetzt, dass sie sagen, dann können sie, wenn es denn diesen Gott geben sollte, dann können sie diese Schilderung der klaren Abfolge wissenschaftlich eher zustimmen als der Evolutionstheorie mit ihren großen Lücken. Und gerade am Ende, wenn man sagt, der Mensch stammt vom Affen ab, ne? Eigentlich ist es ja so, dass eine Spezies, wenn sie sich weiterentwickelt, also auf eine höhere Ebene kommt, die andere verkümmert dann und stirbt ab. Das war bisher immer so. Nur in diesem Fall ist das nicht passiert. Und deswegen manchmal, wenn Menschen so ganz klar sagen, der Mensch stammt vom Affen ab und ich mir das dann anschaue, dann sage ich ja, vielleicht hast du doch recht. Das ist einfach so. Ja. Und wenn man dann auch sieht, was unter dem jüdischen Volk bis heute umgeht, dass die Jünger, die Apostel, den Leichnam aus dem Grab gestohlen hätten. Das ist sowas von absurd, wenn man den historischen Grund sieht, dass das nicht sein kann. Das Grab wurde rund um die Uhr von römischen Soldaten bewacht. Das war eine Anordnung. Das war auch ein Wunsch der Pharisäer, die gesagt haben, stellt da mal römische Soldaten zur Wache ab, sonst kommen die noch auf die Idee, nimm den Leichnam da raus und sagen, er ist auferstanden. Das heißt, es kam auch von den Juden, die gesagt haben, lass das Grab mal scharf bewachen. Und nun wissen wir, das ist heute noch so beim Militär. Wenn du heute Wachdienst hast und man erwischt dich beim Schlafen, hat das heute noch schwerwiegende Konsequenzen. Damals war gleich Kopf kürzer. So, das Grab wurde von römischen Soldaten rund um die Uhr bewacht und nun ist das auch mehrere Menschen werden wohl kaum geräuschlos einen Stein dieses Ausmaßes von der Öffnung einer Grabhöhle entfernen, ohne dass es Menschen, auch wenn sie schlafen, dass sie es nicht mitbekommen. Und um das nochmal zu unterstreichen, ich bin ja nun schon auf sehr vielen Beerdigungen gewesen. Man kann sagen, leider, manchmal aber auch, es ist schön, denn alle, die in Christus entschlafenen, manchmal tut es ja wirklich weh, wenn wir loslassen müssen. Aber sie haben das Ziel erreicht, sie sind schon da, wo wir hinwollen. Sie haben tiefen Frieden, sie sehen den Herrn, sie brauchen nicht mehr glauben. Und wir werden einmal mit ihnen vereint sein und am Tisch des Herrn Gott loben und preisen. Nun, wer einmal auf einer Beerdigung dabei war, und es gibt ja auch in unserem Volk, da sind die Behausungen, sage ich mal, die letzten Ruhestätten für die irdischen Leiber, die sind wertvoller als die Wohnungen oder Häuser, zu denen sie in Lebzeiten gelebt haben. Ich spreche da so von Gruften, von Mausoleen und so weiter. Und wer denn mal gesehen hat, wie die geöffnet werden, wenn also ein Sarg da hineinkommt, der kann sich vorstellen, wie schwer das ist. Da braucht man Flaschenzüge zu, da sind mehrere Leute und es ist ein Riesenaufwand, das weg und rein. Und das alles soll hier passiert sein, ohne dass irgendeiner das mitbekommen hat. Und römische Soldaten, die unter Androhung von Todesstrafe aufpassen sollten, das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Das klingt für mich eher wie eine Fake News, dass das wirklich so passiert ist. Ja. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, was will der Mensch glauben? Was will er glauben? Ja. Oder ob er nicht glauben will. Und auch unter den Christen damals war das Thema Auferstehung nicht ganz so einfach, wie es unter uns hoffentlich heute ist. Aber man weiß ja mittlerweile auch in den bibelkritischen und in den liberal-theologisch geführten Gemeinden, dass selbst mit der Auferstehung das nicht mehr so klar ist, wie das eigentlich sein sollte. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber in vielen Gemeinden ist das mittlerweile so, dass auch an der Auferstehung in irgendeiner Form so ein bisschen rumgedruckst wird. Oder naja, und wirklich, und das war doch nur eine Metapher und so weiter. Nein! Christus ist auferstanden, er lebt. Wir sehen das nachher auch nochmal, warum das für Paulus so wichtig ist. Wenn es nämlich nicht so wäre, dann werdet ihr alle noch in euren Sünden. Aber das war damals schon nicht ganz so einfach und das hatte verschiedene Gründe. Zum einen ergab sich das aus ihrem Vorleben, da sie viel mit Philosophie und dem sogenannten Dualismus zu tun hatten, damals die Menschen. Und dieser Dualismus, der lehrte, dass alles Stoffliche, wir könnten auch sagen, alles, was in irgendeiner Form Materie hatte, so könnten wir das bezeichnen, das war schlecht und böse und daher war die Vorstellung eines Auferstehungsleibes für sie in gewisser Form abstoßend und widerwärtig. Und das wissen wir ja, dass auch die Sekte der Sadduzäer innerhalb der Juden, dass sie die Auferstehung ebenfalls leugneten und zudem auch nicht an Engel glaubten und somit sicherlich auch großen Anteil an der Unsicherheit des jüdischen Volkes bezüglich der Auferstehung hatten. Aber es war genau der Apostel Paulus, der uns ja hier im 1. Korinther 15 geschrieben hat, der uns im selben Brief in Kapitel 9, Vers 20 schreibt, dass er den Juden wie ein Jude und den Heiden wie ein Heide sein würde, damit er niemanden zum Anstoß werden würde. Und er verhielt sich deshalb so, dass er nicht zum Anstoß unter den jeweiligen Volksgruppen wurde. Doch hier bezüglich der Auferstehung ist der Apostel, wir könnten sagen, radikal. Ich habe das noch einmal so betont, dass Paulus versucht hat, den Juden wie ein Jude zu begegnen und den Heiden eben etwas, ich will jetzt mal sagen, lockerer, also nicht so gesetzmäßig wie bei den Juden, weil sonst hätte er bei den Volksgruppen keinen Eingang gefunden. Das heißt nicht, er hat sich nach dem Wind gedreht, sondern er hat gesagt, bei den Juden, ich muss das nicht mehr alles tun, ich bin frei in Christus, aber ich werde mich dort so verhalten, dass ich ihnen nicht zum Anstoß werde, damit ich ihnen die Botschaft des Evangeliums verkünden kann. Bei den Heiden wusste er, da sollte er besser so auf Sachen, bestimmte Sachen, nicht zu essen und so weiter, verzichten, damit er ihnen keinen sozusagen etwas mehr auferlegt und sie deswegen nicht richtig zuhörten oder ihn ablehnten. Das meinte er damit, dass er den Juden ein Jude und den Griechen ein Griechen wurde. Aber bezüglich dieser Sache war er, egal ob bei den Juden oder bei den Heiden, radikal, was die Auferstehung betraf. Und genau wie der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 6 sagt, dass es keinen anderen Weg zur Rettung, zur Erlösung, dass es keinen anderen Weg in den Himmel gibt, außer durch den Herrn Jesus und durch sein Opfer, sagt der Apostel hier in den Versen 13 bis 18, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich, damals bis heute, und vergeblich auch euer Glaube. Das könnt ihr knicken. Wir werden aber auch als falsche Zeugen erfunden, das heißt, wir sind Lügner oder wir wären Lügner, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ihr Lieben, dann ist die ganze Bibel eine große Lüge. Und das behaupten ja die Menschen. Die behaupten ja, dass die Bibel nicht wahr ist, dass sie eine Lüge ist. Aber schon aufgrund der Stellen, die wir in aller Kürze uns angeschaut haben, sehen wir, dass das hier die einzige und gültige Wahrheit ist. Mit über 6000 wortwörtlich erfüllten Prophetien, wo die meiste oder über die Hälfte heute wortwörtlich nachzuprüfen schon erfüllt sind. Keine andere Quelle kommt jemals an diesen Wahrheitsgehalt heran. Das Schlimme wäre, wenn es tatsächlich keine Auferstehung der Toten gäbe, dann wäre auch der Herr Jesus nicht auferstanden. Aber jetzt will ich euch noch mal was erklären. Was Christus an Karfreitag erlitten hat und was dann am Auferstehungsmorgen seine Erfüllung fand. Das ist genau das, wo wir in der Bibel sehen, dass über wen der Zorn Gottes bleibt, der ist bereits gerichtet. Das, was Christus erfahren hat, war der Zorn Gottes, der dich und mich, der jeden Menschen, der nicht an Christus glaubt, den natürlichen Menschen, das ist deine Position vor Gott. So denkt Gott von dir. Sein Zorn ist über dir. Und Christus hat diesen Zorn dort am Kreuz für dich und für mich, für die ganze Welt auf sich genommen. Und als die ganze Sündenlast auf ihm lag am Kreuz, da schrie er, mein Gott, nicht mehr Vater, sondern mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hatte sich von seinem Sohn abgewendet, weil die Schuld der Welt, deine und meine, auf ihm lag. Dann zerriss der Vorhang im Tempel, als Christus sprach, es ist vollbracht. Von oben nach unten, nicht von Menschen, von unten nach oben, von oben nach unten. Der Zugang zu Gott war jetzt frei. Und jetzt sehen wir als diesen Beweis, dass Gottes Zorn gestillt ist, dass er Christus von den Toten auferweckt hat. Und das gilt jetzt auch allen Menschen, die Gnade, die das Opfer Christi annehmen. Gottes Zorn ist gestillt über dich. Dir ist vergeben worden, du bist gerettet, du wirst in Ewigkeit sein bei deinem Herrn und Heiland. Und deswegen, wir sind von unseren Sünden erlöst, die an Christus glauben. Der Schuldzettel, der auf unserem Leben stand, ist zerrissen, ausgelöscht, an die tiefste Stelle des Meeres versenkt. Fischen verboten. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht großartig, was Christus für uns getan hat? Und dann sagt Paulus auch noch, wenn das alles Humbug wäre, was die Welt bezeichnet, dann wären alle, die bisher in Christus gestorben sind, für immer verloren. Was für eine Lüge! Als der Herr Jesus mit den Jüngern zusammen war, da sagte er, einige von ihnen hier werden nicht sterben, bevor sie nicht die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Und das ist kurz darauf dann geschehen. Der Herr Jesus ging zum Beten. Die Jünger waren wieder mal nicht ganz bei der Sache, so wie wir auch oft. Und plötzlich sahen sie seine Herrlichkeit. Jesus wurde verklärt vor ihren Augen. Und da waren plötzlich zwei Männer. Und wer war das? Mose und Elia. Nun, die haben ein paar Tage vorher gelebt. Mose und Elia, viele Jahrhunderte vorher gelebt, die waren plötzlich da. Jetzt kommt noch was Merkwürdiges. Woher kannten sie? Die haben sie ja nie gesehen. Das ist der Geist Gottes, der ihnen deutlich gesagt hat, wer das ist. Weil hinterher gehen sie ja zu dem Herrn Jesus und sagen, Herr, hier ist es schön zu sein. Hier, lass uns drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Wenn das nun zwei andere Typen gewesen wären, dann hätte der Herr Jesus gesagt, was redet ihr da? Das war doch nicht Mose und Elia. Doch, das waren sie. Sie leben. Sie leben. Und nicht wie Geisteswesen, wie Nebelwesen. Nein, sie haben einen Körper. Sie leben. Und wir werden auch leben, so wie Christus lebt. Aber das ist ja nicht das Einzige, sondern, ich komme jetzt gleich zum Ende, aber es geht ja noch ein Stück weiter. Wenn also ein Mensch sich ernsthaft zu Christus bekehrt, wahrhaftige Buße tut und um die Vergebung seiner Lebensschuld bittet, dann ist genau das einer der ersten und konkreten Erkenntnisse, die dieser Mensch auch erfährt, dass seine Sünden vergeben sind, dass er vom Tode zum Leben durchgedrungen ist, zum ewigen Leben. Und dass also der physische Tod, den wir alle erleiden müssen, warum eigentlich? Warum könnten wir jetzt nicht so, wie wir sind, ewig leben? Viele fragen das ja. Nein, weil dieser Körper, dieses Fleisch, ist ja immer noch anfechtbar und sündig. Deswegen unterscheiden wir Seele, Leib und Geist. Christus in uns. Das, was Satan immer anfechtet, ist nicht der Geist Gottes in uns. Da gibt es nichts, sondern es ist immer unser Fleisch, was zu Begierden und Sachen hingerissen werden soll. Und deswegen, das muss vergehen. Dieses Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen. Das ist nicht herrlich, dass Gott sagt, und auch das gebe ich euch. So gnädig und barmherzig ist unser Gott. Der Tod hat nicht das Ende, sondern wir werden einen Auferstehungsleib haben. Und diese Gewissheit, dass das so ist, die kann ich euch tausendmal predigen. Aber wenn es nicht der lebendige Gott selber euch in euren Herzen aufschließt, dass es die Wahrheit ist, dann sagt er auch, oh, wenn ich schon wieder den Spinner da oben sehe. Aber Gott in deinem Herzen, Christus Jesus, durch den Heiligen Geist in deinem Herzen, er wird dir die Gewissheit geben, dass es die Wahrheit ist. Das, was der Teufel um jeden Preis verhindern will, ist, dass die Menschen die Kraft der Auferstehung, die aus dem Glauben an Christus kommt, dass sie ablehnen. Und andersherum, wir sehen doch, der Teufel ist der Affe Gottes. So nenne ich ihn manchmal, er ist der Affe Gottes. Weil er äfft ihn einfach nach. Denn genau das in der letzten Zeit will er genau die Menschen doch damit verführen, wenn er dem Antichristen seine Macht überträgt und dieser dann mit listigen Mitteln zum Beispiel eine Auferstehung nachäfft. Ich lasse jetzt mal offen, ob die Gemeinde dann noch da ist oder nicht. Das ist jetzt nicht Gegenstand dieser Predigt. Aber genau das wird der Böse versuchen. Schauen wir uns mal an. Offenbarung 13, 3 bis 4 und 11 bis 14. Und ich sah einen seiner Köpfe, also von dem Tier, wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und dann ab Vers 11, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Hier sehen wir also schon wieder das Veräffte. Ja? Wie ein Lamm, das heißt Christus ähnlich, redete aber satanisch, also antigöttliches. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführte die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen und so weiter. Also wir sehen genau das. Sie wollen nicht glauben an die Auferstehung, aber da werden sie es glauben. Da werden sie es glauben. Dem Vater der Lüge, dem Lügner von Anfang an. Versteht ihr? Er ist ein Affe Gottes, er äfft Gott nach. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und seine Zeit ist abgelaufen. In alle Kürze ist sie abgelaufen, das weiß er. Und in den letzten Versen unseres Textes stellt der Apostel die Dinge dann noch einmal völlig klar. Christus ist auferstanden, er lebt. Und am ersten Tag der Woche, nach dem Pessachfest, pflegten die Israeliten Gott eine Gabe der neuen Ernte darzubringen. Das war so in Israel üblich. Und dieses Fest der Erstlingsgabe fand in Christus, in der Auferstehung, fand dieses Fest in Christus seine Erfüllung. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Warum ist er das? Es sind ja welche vor ihm gestorben. Aber die sind alle wieder gestorben. Christus ist nicht mehr gestorben. Der ist nach seinem Tod in den Himmel gefahren. Dort lebt er und ist durch seinen Geist stetig mit uns verbunden. Er ist der Erste, der nicht mehr gestorben ist. Lazarus wurde vom Herrn auferweckt, er starb später wieder. Gleiches gilt für die Gazelle Tabitha oder der Jüngling, der bei seiner Predigt einschlief und aus dem Fenster fiel, den Paulus dann wiedergeholt hat. Sie alle sind zu einem späteren Zeitpunkt wieder gestorben und ihr irdischer Körper wurde der Verwesung preisgegeben, zumindest vorübergehend. Doch Christus ist auferstanden und nicht mehr gestorben. Er ist in den Himmel aufgefahren, auch dafür gibt es Zeugen. Nun, ich frage mich immer, die Welt, wenn du hier bist, stehst vor Gericht, wirst angeklagt, ja, du hast keine Ahnung, in welcher Straße auch immer, dies und jenes verübt. Und dann sagst du, Moment, Rechtsanwalt, ich habe einen Zeuge. Da steht dann ein Zeuge auf und sagt, ich bezeuge, dass dieser Mann zu diesem Zeitpunkt mit mir ganz woanders gewesen ist. Im Allgemeinen langt die Aussage eines glaubhaften Zeugen, damit du von der Sache, die dir vorgeworfen wird, freigesprochen wirst. Nun, hier waren es nicht nur die Apostel, da könnte man ja sagen, ah, die waren betrunken von ihrer Not, die sie hatten, also die haben nicht mehr alle beisammen, die waren nicht mehr alle beisammen, die wollten gerne sehen und so weiter. Ja. Aber die vielen anderen Menschen und letztendlich die 500 Brüder, die haben doch nicht alle, waren noch nicht alle so betrunken vor Trauer, dass sie das nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben. Hier sind 500 Zeugen, die auf einmal gesehen haben, dass eine Person anwesend war. Aber das langt immer noch nicht als Beweis. Und das ist wiederum für mich der Beweis dafür, wenn ich nicht glauben will, dann glaube ich nicht. Na, nun kommen wir wieder an der Stelle, ist der Glaube ein Wille? Wir kennen die Abfolge und die Lehre, zumindest den heutigen Erkenntnisstand unserer Gemeinde. Wir glauben, dass es Gott ist, von dem es ausgeht, dass er mit seinem Wort konfrontiert wird. Das heißt, Gott bringt den Menschen mit seiner Botschaft in Kontakt. Und es ist der Geist Gottes, der den Menschen überführt, wer er ist und dass er ein Verlorener ist ohne Christus. Aber jetzt sind wir davon, nach dem Zeugnis der Schrift, davon überzeugt, dass Gott in seiner Majestät dem Menschen die Freiheit gegeben hat, zu entscheiden, ich nehme das Opfer des Herrn Jesus an oder ich lehne es ab. Das heißt also, bis zu einem gewissen Punkt ist der Mensch nicht nur mit in die Verantwortung genommen, sondern er muss eine Entscheidung treffen. Neutralität gibt es leider nicht. Christus ja oder Christus nein. Das ist der Punkt, um den es geht, auch heute. Wisst ihr, Matze sagte auch, die Menschen leben so, als wenn sie ewig weiterleben würden. Du weißt doch nicht mal, ob du noch heute nach Hause kommst. Ich sehe das im Straßenverkehr immer wieder. Ich komme manchmal in Situationen, wo ich sage, Herr Jesus, jetzt wären die Lichter bald wieder aus gewesen. Es ist so. Oder manche andere Sachen. Versteht ihr, wie oft Gott am Tag seinen Engeln tatsächlich befiehlt, dass sie uns bewahren, wenn du den Tag überstanden hast? Aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Ja? Und wenn ich dann immer die Menschen sehe, die ja, so leben, als wenn nie was gewesen ist. Ich vergesse das nicht von Matze. Tick-Tack, 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 Tick. Die Uhr ist deswegen schon eine ganze Zeit weitergelaufen. Ich weiß nicht, ob du auch weißt, dass das ein Geschenk und Gnade ist, dass du das Tick-Tack, Tick-Tack, dass es immer noch weitergeht. Ja. Nun, Paulus illustriert seine Aussage noch einmal mit einem gut verständlichen Hinweis. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen, durch Adam. Auch wenn Eva war, die die Frucht gereicht hat, aber Adam war der Verantwortliche vor Gott. Und genauso hat ein anderer, nämlich Christus, dafür gesorgt, durch seinen Gehorsam gegenüber dem Vater und sein stellvertretendes Opfer, hat er den Menschen die Chance eröffnet, wieder in den Urzustand, das heißt vor Gott, in Gottes Gegenwart, sein zu können. Dazu muss dies Verwesliche erstmal verwesen und wenn der Herr Jesus wiederkommt, sind wir bei ihm und der Urzustand wird von Gott wiederhergestellt. Wir werden Gott schauen. Wir werden Gott sehen. Da müssen wir nicht mehr glauben. Wir werden ihn sehen. Nun, ich schließe mit den ganz kurzen Gedanken über Vers 19 unseres Textes. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Was will uns der Apostel hiermit sagen? Wenn wir nicht an die Auferstehung der Toten glauben, dann wäre es besser, wenn wir so leben würden wie zu Noahs Zeiten. Wir essen, wir trinken, wir heiraten, wir feiern, bis der Arzt kommt, weil dann wäre das Leben ja mit dem Tod erledigt. Dann sollte man also nehmen, was wir kriegen können. Das ist ja das, was die heutige Welt den Menschen verkaufen will. Lebt den Tag so, als wenn es euer letzter ist. Und dadurch kommt der Mensch so weit weg von Gott. Er wird immer gottloser. Er wird immer diese Gräuel, die vor Gott passieren, dieses schreckliche, hässliche Gedankengut, was verbreitet wird. Genau das ist, was verbreitet werden soll. Lebt so, als wenn es keinen Morgen gibt. Versteht ihr wieder? Die Kraft der Auferstehung. Gott sagt, es gibt einen Morgen und einen Übermorgen und einen Überübermorgen. Es gibt die Ewigkeit. Und die Frage ist, wo wirst du sie verbringen? Wenn du an Christus glaubst, glaub mir, Paulus hat einmal ganz kurz einen Blick in den dritten Himmel tun dürfen. Erster Himmel, der, den wir wahrnehmen, habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Zweiter Himmel, interstellare, Planeten und so weiter. Dritter Himmel, Heiligtum, da wohnt Gott. Da durfte er ganz kurz einmal reinschauen. Gott hat es ihm erlaubt. Warum auch immer, war seine Entscheidung. Und was er da gesehen hat, Paulus hat gesagt, ich rede gar nicht drüber. Ihm haben die Worte gefehlt. So herrlich. Das ist das, was auf uns wartet, die wir an Jesus glauben. Deswegen Christen sind die einzigen, die eine wirkliche Zukunft haben. Und deswegen, Paulus sagt zu Recht, wenn wir so denken würden, dann würden auch wir zu den elendesten Menschen gehören, die weder Halt noch Hoffnung haben. Aber weil wir die Gewissheit in unseren Herzen tragen, dass der Herr Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt, von wo er hoffentlich bald in aller Kürze kommt, um die wahrhaft Gläubigen zu sich zu holen und der Welt ihr gerechtes Urteil zu sprechen. Und weil wir das wissen, ihr Lieben, halten wir durch die Gnade Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes aus. Wir üben, wenn nötig, Verzicht. Wir sind bereit, Opfer zu bringen. Und wir haben die Gewissheit in unseren Herzen, dass im Himmel eine herrliche Belohnung auf alle wahrhaft Christusgläubigen wartet. Und die Kinder Gottes sterben nicht. Kinder Gottes gehen immer nur genau wie ihr lebendiger Herr. Sie gehen nach Hause. Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Amen und Halleluja. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, einziger und wahrhaftiger Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, wir danken dir, dass du auferstanden bist. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, dass dein Zorn besänftigt ist durch das Opfer unseres Heilands, unseres Erlösers. O Herr Jesus, wie sind wir dir so dankbar, Herr, dass du unsere Schuld, unsere Sünde auf dich geladen hast und uns die einzige Gerechtigkeit erworben hast, die vor dem Vater im Himmel gilt. Herr Jesus, wir danken dir, lieber Herr. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir dir treu folgen, Herr. Dass wir uns immer mehr von der Welt absondern lassen durch dich. Und dass wir das mutige Zeugnis zu dir und zu deinem Evangelium, dass du uns diesen Mut schenkst, Herr Jesus, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, dass wir allen Menschen von dir, von deiner Herrlichkeit, aber auch von deiner Auferstehung erzählen. Oh, danke, Herr Jesus, dass wir deine Kinder die einzigen sind, die eine wirkliche Zukunft haben, großer Herr und Heiland. Und so bitten wir dich, Herr, halte uns nahe bei dir. Und ich kann dich nur bitten, Herr, dass du in uns dein gutes Werk, das du angefangen hast, auch vollendest bis zum Tag deiner Wiederkunft. Amen.